Sesamstraße. Der Formel 1 Podcast von Sky. Mit Sascha Roos, Peter Hardenacke und Sandra Baumgartner.
Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Wir sind immer noch völlig fertig mit dem, was wir da erlebt haben, mit diesem wahnsinnigen Finale in der Formel 1. Peter, Sandra, wie geht's euch?
Etwas erschöpft, würde ich sagen, bin ich. Und ich merke das jetzt dieses Mal auch echt körperlich. Ich habe echt schwere Beine, weil ich ziemlich viel im Fahrerlager rechts und links und vor und zurück und tralala hin und her gelaufen bin. Und das merke ich heute so ein bisschen in den Beinchen, Peter.
Ja, bei mir auch. Ich merke auch, dass eine Müdigkeit jetzt irgendwie da ist nach einer langen Saison. Gestern war natürlich nochmal so viel Adrenalin auch mit dabei, der dann auch irgendwann abfällt, auch zum Ende der Sendung. Dann ist man zwar irgendwie müde, aber kann auch nicht so richtig schlafen. Also ich habe eigentlich kaum ein Auge zugemacht in der letzten Nacht. Noch viel gelesen zu dem, was da rund um dieses Finale passiert ist. Auch nach dem vermeintlichen Ende und dem Sieger Max Verstappen, was ja noch lange gedauert hat, kommen wir gleich zu. Also so gemischte Gefühle, die auf jeden Fall da sind. Ne? Ein bisschen jetzt eine Leere, aber das ist auch normal nach so einem Rennwochenende und nach so einer Saison. Aber wenn man auf das zurückguckt, was wir da erlebt haben, auch echt unglaublich glücklich, da einfach mit dabei gewesen sein zu können bei dieser historischen Weltmeisterschaft.
Sascha, wie geht's denn dir? Stimme ist noch da, höre ich.
Ja, aber schon ein bisschen angeschlagen. Also ich bin echt auch platt. Ich bin echt platt. Also das war wirklich kräftezehrend. Auch jetzt das letzte Rennen sozusagen und auch dann das letzte Mal einen Fahrer über die Ziellinie tragen. Ja, mehr oder weniger. Wir haben es ja gerade gehört. Ich war ja dann noch so ein bisschen in meiner Kommentatorenkabine. Der Ralf hatte mich ja schon verlassen und ist ins Fahrerlager gekommen, um neben Peter und Timo da die Interviews zu machen und auch bei dir zu sein, Sandra. Und ich bin dann so ein bisschen später erst rüber gelaufen. Und was da dann abging, also vor den beiden Hospitalities, Mercedes und vor allem Red Bull, das war, finde ich, Wahnsinn, das habe ich so auch noch nicht erlebt. Kamerateam an Kamerateam, so eng. Ich habe euch erst gar nicht gefunden. Ich wusste gar nicht, wo ihr seid.
Ja, ja, absolut. Das war wirklich irre. Normalerweise ist es ja wirklich so, dass du immer dich auf den Sieger dann auch fokussierst und guckst, dass du da vor der Hospitality stehst. Das ist dann nun mal oft auch Mercedes und Red Bull. Aber diesmal war, glaube ich, wirklich alles, was Rang und Namen hatte, davor versammelt. Also man musste wirklich gucken, dass man seine Schäfchen nicht verliert. Also unsere Leute dann, ob es der Kameramann ist oder unsere Experten, dann auch in dem Fall Timo und Ralf, immer geguckt, wo der eine, wo der andere ist. Und du hast es gesagt, Sascha, es war unfassbar voll. Also Brasilien hatte ich schon den Eindruck, dass das Fahrerlager da aus allen Nähten geplatzt ist, aber das war jetzt nochmal die Steigerung. Klar, war das Finale Furioso, was wir uns alle erwünscht hatten. Es kam so ein verrücktes Rennen, was da nochmal ja abgeliefert wurde mit dieser letzten Runde von 1293, glaube ich, Sascha, hast du es dann auch nochmal gesagt am Ende deines Kommentars am Sonntag und ja, wie gesagt, es war einfach so voll und du musstest gucken, wo du da bleibst. Nachher wurde es dann tatsächlich ein bisschen Lehrer, dass man dann auch wieder das eine oder andere Schrittchen setzen konnte.
Das Gute ist, die Sandra hatte so ein schön blaues Kleid an, die hat man gut erkennen können. Die ist quasi als Farbtupfen sofort einem ins Auge gestochen.
Und Timo in Pink.
Timo in Pink und der Tobi, unser Kameramann und auch der Kai, der zweite Kameramann, die sind beide so an die 2 Meter groß.
Die übersiehst du nicht.
Das war dann auch für mich so ein bisschen der Leuchtturm praktisch, um zu wissen, ja, da sind die lieben Kollegen, da muss ich hin. Also.
Aber man musste schon echt ordentlich schieben auch bei den Interviews, dass da wirklich keiner im Bild stand. Ich habe dann irgendwann vor der Hospitality von Red Bull jemanden auf Seite geschoben und habe dann erst erkannt, dass es Patrick Kluivert war, der Sturmstreck der Holländer, der in der Champions League und auch mit der Nationalmannschaft für so viel Furore gesorgt hat bei den Niederländern. Das ist ein guter Kumpel auch von Max Verstappen, war aber sehr höflich, hat das sofort verstanden, dass er auf Seite gehen musste, aber ich habe ihn tatsächlich da erst erkannt. Waren einige Promis auch da.
Ja, Peter, du als alter Fußballer, schön hier den Verteidiger gemacht, ja, ne?
Mal eine gewisse Härte, mal sofort ein Zeichen gesetzt, wer da her im Ring ist.
Kluivert ist in seiner Karriere nie so weggeschoben worden wie von dir.
Nee, glaube ich auch nicht.
Peter Blutgrätsche,
Hardenacke. Ja. Aber das war unfassbar, ne? Ich meine, wie gesagt, auch dieses Theater dann danach, am Anfang hast du ja noch gedacht, es ging ja irgendwie alles so schnell auch mit dieser letzten Runde und mit diesen Ereignissen ab dieser Safety-Car-Phase und diesem Unfall von Latifi, dass man ja dann am Anfang wirklich erst noch davon ausgegangen ist, dass es glatt laufen wird, auch wenn man den Toto Wolff da schon so wutentbrannt Richtung Fahrerlager hat laufen sehen, aus der Garage herauskommt. Aber da hast du ja noch gedacht, dass eigentlich das Ding jetzt mal einigermaßen glatt zu Ende läuft. Max Verstappen Weltmeister ist, wir hatten Helmut Marko zunächst, den Papa, den Jos Verstappen, auch die Sandra hat mit Max gesprochen, der natürlich auch irgendwie kaputt war. Und dann entwickelte sich eine Dramatik, die irgendwie auch zu dieser Saison passt, ne?
Das war ja sowieso Wahnsinn. Ich meine, ihr habt zu tun gehabt, ihr habt gearbeitet, wie du sagst, die Sandra hat Interview um Interview gemacht, du standst mit den Experten dort, warst in der Analyse und ich stand neben euch und habe die ganze Zeit den Mail-Kontakt gehabt, ja, weil ja ständig von der Rennleitung dann da Mails reinkommen. Also das ist ja das, was generell während einem Wochenende immer wieder passiert. Wir waren, glaube ich, jetzt am Ende des Tages bei 50 Mails von der Rennleitung, die kamen.
Wahnsinn.
Und dann ging es los mit diesen ganzen Dingen, als es hieß, okay, die müssen antanzen, ne? Die müssen alle nochmal, der ganze Tross, Mercedes und Red Bull müssen zur Rennleitung gehen. Und dann ging es um diesen Paragraphen 48.8 und 48.12, der jetzt nicht so wirklich geläufig war im ersten Moment. Dann mussten wir erstmal gucken, was steht da eigentlich drin? Was bedeutet dieser Paragraph? Das haben wir euch dann quasi zugerufen, so quer rüber, damit ihr mit den Jungs dann darüber reden konntet. Und dann nahm das Ganze seinen Lauf. Sandra, am Gatter, da wo du standst, also wo die normalen Interviews dann auch geführt werden, ne? Hat das da irgendjemand eigentlich mitbekommen, was da abgeht gerade?
Noch nicht so richtig. Also wir haben natürlich alle Fahrer auch gefragt, ob sie auch im Auto dann diese oder wie sie im Auto diese Situation auch mit dem Safety Car erlebt haben, mit diesem die überrundeten Autos dürfen zuerst nicht überholen, dann irgendwie doch und so, haben wir natürlich alle gefragt danach. Die meisten waren relativ, sag ich mal, diplomatisch, ja. Weil sie vielleicht auch das große Ganze dann nicht so ganz überblickt haben. Lando Norris, kann ich mich noch erinnern, der hat schon auch gesagt, na ja, ist schon eine schwierige Situation, weil möglicherweise, wenn Mercedes das vorher gewusst hätte, hätten sie anders reagiert, vielleicht Lewis Hamilton doch nochmal reingeholt oder was auch immer. Da gab es schon auch kontroverse Diskussionen. Und dann ist es ja so, die ersten drei sind ja erst auf dem Podium, machen da ihre Zeremonie, diese Interviews und so weiter und so fort und kommen danach eigentlich an dieses Interviewgatter. Jetzt kamen da aber auf einmal nur zwei. Da waren nur Carlos Sainz und Max Verstappen. Und mir schwante da schon irgendwie Böses, weil ich den Lewis nicht gesehen habe. Irgendwann kam dann eine Mitarbeiterin von der F1, die ja auch immer so ein bisschen uns mit Informationen versorgt, an, weil ich hatte zu der Zeit ehrlicherweise totale Internetprobleme mit dem Telefon und konnte dem Ganzen nicht so richtig folgen. Und dann kam eben diese Mitarbeiterin von der F1 auf einmal an und sagte, also ich wollte euch nur mal die Situation erklären. Mercedes spricht gerade mit der FIA und deswegen kommt Lewis Hamilton nicht zu den Interviews, weil der erst spricht, wenn die Situation geklärt ist. Da war mir schon klar, oha, da liegt was im Argen. Dann haben wir uns auch sofort im Prinzip abgebaut. Und dann bekam ich eben auch die Infos, dass die treffenden Teamverantwortlichen zu den Stewards müssen, 19:45 und 20:15 Uhr, habe ich mir natürlich den Kai geschnappt, gesagt, so Kai, ab sofort zu Race Control Tower, wo die Stewards sitzen und wir warten jetzt auf die.
Da bist du hin und her geflitzt.
Da bin ich hin und her geflitzt.
Sandra, dann kam deine Zeit. Daher die schweren Beine. Jetzt kommt die Erklärung zu den Beinen.
Die schnellen Schuhe angehabt, Gott sei Dank. Ja. Und ich meine, Peter, die Nummer, das Hauptding war ja auch, also du hattest da ja wirklich die absolute Fachkompetenz im deutschsprachigen Raum neben dir stehen mit dem Timo, dem Ralf und auch noch dem Nico Rosberg. Alle drei standen da neben dir. Und der Witz an sich ist eigentlich, dass ich meine, von einem Rennfahrer oder einem ehemaligen Rennfahrer kannst du das dann auch gar nicht vielleicht erwarten, aber diese Regel und dieses Kopfschütteln über die FIA, wie sie sich da verhalten haben, das war ja schon, finde ich, frappierend.
Ja, definitiv. Letztendlich muss man ja auch gar nicht lange zurückgucken. Auch beim vorletzten Rennen in Saudi-Arabien war es ja schon vogelwild mit dieser Hin- und Her-Tauscherei und diesen Funksprüchen, die da...
Der Bazar.
Der türkische Bazar, ne, der da ausgerufen wurde, wo es da Funksprüche gab zwischen Rennleitung und den Teams, in dem Fall dann Red Bull und wo es um Platztäusche ging und so weiter und so weiter. Und das wurde jetzt halt an diesem Wochenende nochmal ad absurdum geführt. Du hast das Gefühl, dass die FIA ihre eigenen Regeln dann auch irgendwie nicht so richtig kennt. Michael Masi völlig überfordert.
Der Renndirektor, ja.
Der Renndirektor völlig überfordert zu sein schien. Also absolut verrückt. Wir mussten uns natürlich dann auch erstmal sammeln. Klar war, dass irgendwas im Busch ist, auch bei Mercedes, weil wir wussten, auch direkt nach Rennende, Toto Wolff sagt erstmal nichts. Wir haben ihn ja gesehen, wie er da wutentbrannt, ich habe es gerade schon mal geschildert, dann Richtung Hospitality gelaufen ist, sich dann auch da besprochen hat mit dem Anwalt. Auch das wusste der Timo dann in dem Fall schon, also Timo Glock, unser Experte, dass die ihren Anwalt dabei haben, ein hochdotierter, ein absoluter Fachmann, der eben halt schon da mit dabei war, um eben auf solche Eventualitäten vorbereitet zu sein. Und das war Mercedes. Und da hatte man schon das Gefühl, oho, da könnte was im Busch sein. Hoffentlich dann kein Protest. Und dann, dann hat es ja auch schon geschildert, dann wusste man so nach und nach, doch, es wird dazu kommen und es könnte eine lange Nacht werden.
Wir haben ja mit den Fahrern gesprochen, ne, am Gatter, auch über diese Situation Safety Car, hatte ich ja gerade erzählt. Und die waren aber alle auch so, ich sag mal, überhaupt nicht überrascht und waren auch eher so in dem Tenor, naja, das ist die ganze Zeit schon so gelaufen, dass es Entscheidungen gab, dann wurden die revidiert etc. Warum sollte es jetzt anders sein? Also die waren definitiv überhaupt nicht überrascht darüber. Und zu der Nummer mit dem Anwalt, das finde ich auch wieder echt kurios. Wir haben ja da dann noch eine längere Zeit verbracht und immer wieder nachgefragt, gibt's was Neues? Und dann gab es einmal eine Aussage von dem Pressesprecher von Red Bull, der dann nur sagte, okay, das Zitierfähige, das ich euch sagen kann, ist, wir sind ein Rennteam und haben keine Anwälte vor Ort. Das war natürlich dann auch schon wieder so eine Spitze Richtung Mercedes, wo ich mich dann aber frage, wie ihr ja schon richtig sagt, eigentlich muss man auf so einen Fall ja vorbereitet sein und ich bin mir ziemlich sicher, dass Mercedes auch nicht jedes Rennwochenende da so einen Anwalt dabei hat, aber da hätte man vielleicht auch bei Red Bull möglicherweise anders agieren müssen und einfach auch vorbereitet sein auf mögliche Situationen und vielleicht einfach auch einen Anwalt mitnehmen.
Wobei da glaube ich ganz ehrlich, dass die natürlich dann auch verdrahtet sind mit ihren Leuten, also ich meine die telefonieren ständig mit einem Dietrich Mateschitz dann auch und die werden schon auch mit einem Top-Anwalt in Kontakt gewesen sein. Weißt du noch nicht mal, als ob der unbedingt dann damit dabei sein muss. Klar, wenn es natürlich darum geht, zu sprechen, ist es natürlich jemanden dabei zu haben, der sich im Paragraphendschungel dann gut auskennt, natürlich eine Hilfe. Aber wer weiß, wie sie es am Ende dann auch gemacht haben.
Moment mal, die hatten ja eigentlich einen Juristen dabei, ne?
Dr. Helmut Marko.
Dr. Helmut Marko ist ja Jurist.
Ja, das stimmt. Weiß ich.
Ja. Das also vom. Aber Sandra, erzähl mal, du warst ja dann wirklich hautnah mit dabei. Wie war dann so der Verkehr dazwischen zwischen den Hospitalities und so der FIA? Ich glaube, das war ja ein ständiges Rein und Raus, ne? Von den Wer ist da alles rein und rausgegangen?
Es war ein ständiges Rein und Raus und es war auch total witzig, weil wir, also die ganzen Journalisten, waren auch im Prinzip so ein Schwarm, sag ich mal, der immer so mitgeschwommen ist. Also wir sind immer entweder vor den Hospitalities gestanden oder vor der Rennleitung, je nachdem, wo die betreffenden Personen gerade waren. Von Mercedes-Seite war es eigentlich Andrew Shoflin, der da immer mit rein ist. Der ist ja Chefingenieur, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Eben mit noch zwei Menschen, die ich persönlich jetzt ehrlich gesagt nicht kannte.
Das war der Meadows, der Teammanager, der mit dabei war, und der Anwalt.
Der Anwalt, genau. Und von Red Bull-Seite war es auch der Teammanager, also der Jonathan Wheatley, der Adrian Newey und der Christian Horner. Und die, vor allem dann gab es ja die Situation, die kamen dann auf einmal nochmal da an bei den Stewards und ich dachte schon, yes, wenn die da nochmal hingerufen werden, dann bekommen die jetzt das Ergebnis mitgeteilt. Dann sind die da wieder drin, dann kommen sie wieder raus und dann heißt, nee, war nur nochmal eine zweite Anhörung, weil sie ein paar Punkte nochmal klären wollten und dann dachte ich mir, oh Gott, jetzt müssen wir noch länger warten. Und dann kam ja die Nachricht des ersten Protests raus. Das war ja das mit diesem Überholen unter Gelb. Das war wart ihr euch ja auch im Kommentar und dann auch in der Nachberichterstattung schon relativ schnell einig, dass das eher nicht das große Thema sein wird, ne?
Ja, da ging es um die, also heißt es eigentlich nicht überholen unter Gelb, sondern es geht darum, dass du beim Safety Car den Führenden nicht überholen darfst. Darum geht's. Also du darfst dann nicht vorbeifahren an ihm.
Das ist
der richtige Paragraph, also der 48.8 in dem Fall. Und der 48.12 ist das mit, wie sie den Safety Car Start gemacht haben unter Michael Masi. Also er hat ja nur 5 Autos, die überrundet waren, wieder sich entrunden lassen, also am führenden Auto vorbei, in dem Fall an Lewis Hamilton, und andere, die er eigentlich auch hätte vorbeischicken lassen müssen, hat er nicht vorbeigeschickt. Er hat nur die 5 Autos durchgelassen, die praktisch zwischen Max Verstappen und Lewis Hamilton waren. Und das war der Fehler. Und normalerweise heißt es müssen alle zurück und dann wird noch eine Runde gefahren hinterm Safety Car und dann ist ist quasi der neue Rennstart. Da wäre allerdings dann die Maximallaufzeit der Runden vorbei gewesen und er hätte das Rennen quasi hinterm Safety Car abwinken müssen und das wollte er eben nicht und das war die Entscheidung. Und er hat deswegen übrigens auch so lange gewartet, weil er ja vorher eine andere Entscheidung getroffen hatte. Er sagte, die müssen da bleiben. Hat er deswegen gemacht, weil er Angst hatte, dass die Leute, die das kaputte Auto vom Latifi bergen, die da auf der Strecke waren, dass die gefährdet wären, wenn da Autos vorbei brausen. Das war der Grund.
Sehr schwierig nachzuvollziehen. Ich finde ja den Vorschlag, den du da hattest, Sascha, auch bei uns in der Nachberichterstattung eigentlich super, dass wenn du eine Safety Car Phase hast, danach auf jeden Fall noch eine, glaube ich, eine Runde gefahren werden sollte oder muss. Das wird es doch einfach total vereinfachen aus meiner Sicht. Ne? Da muss man doch einfach sagen, ja, das macht doch Sinn, wäre doch einfach zu ändern und dann hättest du so ein Theater wie jetzt zur WM-Entscheidung in Abu Dhabi nicht.
Ja, ja, dann hättest du einen cleanen Start gegeben, eine Runde und bitte, ja. Und dann wäre es nicht so gelaufen, wie es gelaufen ist. Aber Fakt ist natürlich auch, und das, was die Sandra gerade erzählt, mit diesen Journalistengruppen, die da hin und her geschoben wurden und sich selbst geschoben haben mit all den anderen und immer hin und wieder zurück, das war ja wirklich wie so ein Bienenschwarm, ja, der Königin folgt, ja, wo sie sich gerade niederlässt, da lassen wir uns auch nieder. Ich fand aber es auch toll, wie die Journalistenkollegen untereinander sich alle geholfen haben mit den Informationen. Also da gibt es dann nicht, dass du sagst, okay, das ist jetzt die Konkurrenz und die senden für den und für das und für jenes, sondern jeder, der jetzt gerade nicht mit dem Mikrofon live war, hat mit anderen sich verständigt, hat gesagt, hey, wie siehst denn du das? Hast du eine Information? Hast du den schon gesehen? Hat der irgendwas rausgelassen? Da haben alle zusammengeholfen und miteinander gearbeitet und das war für mich, also mein ganz persönliches Highlight am dritten Advent. Fand ich toll.
Ja, das erlebe ich aber oft in so einer Situation, ne? Wenn es dann um solche undurchsichtigen Sachen geht, dass man da einfach und auch nicht nur jetzt unter den Deutschen, sondern quasi international sich einfach total austauscht und da haben dann auf einmal auch Leute mit mir gesprochen, die grüße ich normalerweise und du gehst halt mal so aneinander vorbei und da kamst du dann auf einmal auch so ins Gespräch und dann wurde es natürlich, weil du Wartezeit hattest, dann doch auch irgendwann nochmal ein bisschen persönlicher, war eigentlich echt ganz nett mit den ganzen Kollegen da. Ich habe mir ehrlich gesagt dann nur ein bisschen Sorgen gemacht um unsere Sendesicherheit, also auch schon als wir noch im Nachlauf waren. Ich glaube, das habt ihr gar nicht so sehr mitbekommen. Eigentlich waren alle unsere Kameraakkus leer und auch die Akkus von unseren Funkgeräten, die ja wichtig sind, gerade wenn es so viel hin und her geht, um sich untereinander zu verständigen. Dann haben wir echt Probleme gehabt und haben noch irgendwie versucht, aus allen Ecken irgendwo dann bei Sky UK noch einen Kameraakku ausgeliehen und so weiter und so fort, damit wir da noch irgendwie echt bei der Stange bleiben. Also da habe ich kurz mal gedacht, so, oh Gott, hoffentlich werden wir jetzt nicht gleich Opfer leerer Akkus.
Das kenne ich nur von meinem Telefon. Das passiert manchmal, aber da hilft mir der Peter immer ganz gern.
Ja, da helfen wir uns gegenseitig, aber um da noch einmal drauf zu kommen, auch das ist tatsächlich, finde ich, in der Formel 1 was wahnsinnig Angenehmes, dass sich die Kollegen so untereinander helfen, egal ob es Print ist oder eben dann auch TV-Medien, das ist, finde ich, einzigartig. Das habe ich beim Fußball früher auch nicht so erlebt, das ist schon echt eine schöne Geschichte und ja, muss man auch mal hervorkehren. Aber wir standen ja so ein bisschen außerhalb Sandra, Sascha und ich, weil wir ja dann tatsächlich auch schon irgendwann runter waren dann mit unserer Berichterstattung, was Sky betrifft dann, zumindest die Live-Berichterstattung und saßen dann oder beziehungsweise standen dann da so ein bisschen am Rand und wie du es gerade auch sagtest, Sascha, das war wirklich wie so ein Bienenschwarm, von links nach rechts, alle immer hinten dran, Sandra irgendwo mittendrin im blauen Kleid, wirklich gut zu erkennen und das war schon, also ja, also wirklich auch nochmal einfach eine irre Geschichte dieser Weltmeisterschaftssaison 2021.
Ja, und nochmal Respekt auch vor all die oder vor all denen, die da noch bis zum Schluss dann arbeiten mussten. Ja, unter anderem ja auch die Sandra,
ja,
genau, und der Kai, der Kameramann.
Wie viel Schalten hast du eigentlich gemacht zu den News?
Ach, das ging eigentlich. Es waren, ich glaube, 4 oder 5 Schalten. Und dann hinten raus war es ja so, dass bei uns die Leitung schon gekappt war. Und dann habe ich mich an den lieben Kollegen Craig Slater dran gehangen von Sky UK, denn der hatte noch so eine mobile Einheit, also das heißt ja Mobile View, so ein Rucksack, wo man dann immer senden kann dabei. Und habe dann halt halt gedacht, okay, pass auf, wenn dann die letzte Entscheidung raus ist, wenn er dann erstmal seine Sachen gemacht hat, dann übernehme ich da auch nochmal und kann auch noch was live für die News machen. Das war dann aber so, dass es dann auch nicht mehr so richtig ging, weil auch die waren am Ende ihrer Akkukapazitäten und ich habe dann im Prinzip noch einen sogenannten Aufsager gemacht für die News, die dann auch immer wieder spielen können und die Situation nochmal dargestellt. Aber also ich glaube, der Craig, der hat auch wirklich dann bei der Strecke abgeschlossen. Ich glaube, der war tatsächlich der Letzte, der da gegangen ist.
Ja, das war auch noch ein tolles Ding. Da kamen ja dann die Red Bull-Vertreter aus dem Tower raus von der Rennleitung.
Kurz vor 11 war es.
Sind sie rausgekommen zu dritt, das Triumvirat, angeführt von Christian Horner. Und dann liefen sie da durch dieses Spalier. Also ähnlich wie Moses teilte sich das Wasser. Also in dem Fall die Journalisten, die links und rechts standen. Und dann ist er da durch, hat aber da gar nichts gesagt. Dann ist er rein in die Hospitality, ja, die ganzen Kameraleute hinterher, Sandra mit ihrem...
Ja, wobei es gab schon so vereinzelten Jubel.
Ja, ne?
Bei den Mechanikern.
Ne? Ja, sie wollten an der...
Ja, und da musstest du aber gucken, von wem der Jubel kam, ob sie wirklich die Red Bull-Mechaniker sind oder vielleicht doch andere. Da musstest du dann erst noch mal gucken und dich orientieren.
Das war echt witzig zu sehen, die Sandra mit ihrem blauen Kleid da hin und her geflitzt nebendran und dann ging's rein in das Hospitality. Dann kam der Max raus aus der Hospitality, breit grinsend. Da konnte man sich dann schon denken, was ist.
Ach, das war schon großartig dann auch, ne?
Dann dahinter der Christian Horner, wieder ein Batzen um ihn herum. Craig Slater, Sandra und dann ging's ab und auf einmal haben sie angestimmt in der Garage von Red Bull, We are the Champions. Und dann war es eigentlich ja klar, ohne dass du irgendwas verstanden hast, was die Entscheidung war. Unglaublich.
Allein schon, als sie darüber sind, ich wusste ja, wenn die darüber gehen in die Garage, dann gehen sie zum Teamfoto. Das haben die nämlich natürlich so lange geschoben, bis sie wissen, was Sache ist. Und als sie dann da raus sind, habe ich mich wieder auf den Weg gemacht. Den kenne ich jetzt inzwischen in Abu Dhabi ja schon ganz gut, weil wir dürfen ja nicht einfach durch die Garagen durchlaufen. Richtung Boxengasse. Und in diesem Jahr mit Corona ist es auch so, dass wir die Kamera auch nicht mitnehmen dürfen. Ich habe dann einfach gedacht, weißt du was, ich schlüpfe wieder durch eine Garage weiter vorne, wo ich weiß, dass ich da durchkomme und gehe in die Boxengasse und habe mir dann das Teamfoto da auch noch angeguckt, was sie gemacht haben. Und da, wie ihr schon sagt, als dann We Are The Champions einfach läuft, war einfach klar, was los ist. Da brauchst du auch gar nicht mehr auf deine E-Mails gucken. Und im Endeffekt, Sascha, wir haben gerade vorhin auch nochmal überlegt, ne, war es dann quasi 4 Stunden nach Rennende klar, dass Max Weltmeister ist.
Ja, wobei die Frage ist, wie lange bleibt der Weltmeister? Denn Mercedes hat ja jetzt schon diesen Protest praktisch oder das Recht auf Protest eingereicht und
die Berufung,
so heißt es, danke, genau. Und ich glaube am Donnerstag, ne, ist dann die letzte Entscheidungsmöglichkeit.
Ja, wobei Peter, du hast da natürlich einen ganz wichtigen Faktor gesagt vorhin, ne?
Ja, gut, es ist die FIA-Gala am Donnerstagabend in Paris. Aber ich meine doch, dass es jetzt so ist, dass sie bis Donnerstag einreichen können. Aber bis Donnerstag wird es keine Entscheidung geben, ne? Also ich glaube vom Gefühl her, dass sie es nicht machen werden. Das ist nur mein Gefühl. Ich kann es nicht sagen, warum, aber ich glaube, dass sie es dann auch dabei belassen wollen. Ich glaube, es ist jetzt schon sehr viel Staub auch aufgewirbelt worden und ich glaube halt einfach auch Mercedes, auch mit dem Image, mit dem Namen, wie gesagt, nur ein Gefühl, dass sie davon absehen werden, das noch weiter in die Länge zu ziehen.
Ja, weil es gäbe ja nur Verlierer. Also ich meine, der Sport hat eh schon gelitten, so blöd es klingt, bei einer der fantastischen Saisons, die es überhaupt gegeben hat in 71 Jahren Formel 1 Geschichte. Rein sportlich gesehen, was die da geliefert haben, die zwei. Lewis Hamilton auf der einen Seite und Max Verstappen auf der anderen Seite, das war außerordentlich, das war unfassbar, noch nie da gewesen. Auf der anderen Seite gab es aber halt auch wirklich viele Entscheidungen von der FIA, wo du sagen musst, also unklar, einmal so geurteilt, da gibt's eine Strafe, da gibt's keine Strafe. Der Gipfel jetzt dann am letzten Sonntag in Abu Dhabi, wo ja irgendwie Fehlentscheidungen getroffen wurden. Und dass Mercedes sauer war, das kann man, denke ich, schon auch nachvollziehen. Ne? Also es wäre andersrum, glaube ich, nicht anders gewesen.
Ja, definitiv. Zumal ja auch die ganze Geschichte des Rennens einfach für Mercedes so bitter gewesen ist, das am Ende zu verkraften. Also unter normalen Umständen hätte der Max nach dem verlorenen Start ja wirklich einfach keine Chance mehr gehabt. Und ja, das dann auf der letzten Runde zu verlieren unter so unglücklichen Umständen, das muss man dann erstmal schlucken. Und wenn man dann noch sieht, dass da auch nicht alles wirklich mit ganz legalen Mitteln zugelaufen ist aus Sicht von Mercedes, ja, dann muss man einfach sagen, ja, kann man verstehen, dass da so viel Wut im Bauch mit dabei war, dass man erstmal geprüft hat und geguckt hat, was da noch geht. Aber wie gesagt, mein Gefühl ist jetzt, dass man jetzt mal ein bisschen Ruhe walten lässt und am Donnerstag dann das Ganze fallen lässt, um da auch ein bisschen dann das, ja, das Gute oder das Image dann für die Formel 1 dann irgendwie auch, ja, zumindest noch so einigermaßen aufrechterhalten werden kann, weil wie gesagt, Sascha, du hast es gerade schon erwähnt, so ein bisschen gelitten hat es halt tatsächlich jetzt die letzten zwei Wochen nochmal mehr.
Ja, wird spannend, ob Michael Masi im kommenden Jahr noch diesen Posten hat oder ob man da generell irgendwas verändert, ob er Renndirektor und Rennleiter bleiben darf, der Australier.
Verdienter Weltmeister aus eurer Sicht, der Max, um einmal die Kurve zu kriegen?
Ja, also für mich schon, aber auch Lewis Hamilton hätte es verdient, also muss man auch sagen, aber das, was wir natürlich an dem Wochenende und was vor allem unsere Experten Timo Glock und auch Ralf Schumacher immer gesagt haben, wenn man das Gesamtpaket sich anguckt, was Max aus dem Paket Red Bull gemacht hat, dann ist das rein von der Leistung her höher anzusehen als das, was Lewis Hamilton mit dem Mercedes-Paket gemacht hat, denn das Paket Mercedes ist mit Sicherheit ein besseres als das Red Bull-Paket war, über die ganze Saison gesehen.
Ich lieg zwar jetzt mit meinem Tipp falsch, aber ehrlich gesagt, ich habe noch nie so gerne falsch gelegen wie im Moment, weil ich es einfach auch für den Sport super finde, dass wir jetzt einen anderen Weltmeister haben. Ich finde auch, dass der Max das absolut verdient hat, weil er diese Saison einfach sich unfassbar auch persönlich weiterentwickelt hat in der ganzen Art und Weise, wie er auch gefahren ist und weil er das einfach, finde ich, auf der Strecke grandios gemacht hat und auch viel Pech hatte. Das muss man ja auch mal sagen, ne?
Das auf jeden Fall. Wir sprechen gleich über die Deutschen, kurze Bilanz des Jahres 2021 und noch über eine kleine Wüstentour, die wir
ganz kurz noch
unternommen
eins
haben.
Will ich allerdings noch
gerne
anführen zu der Geschichte mit Max und Lewis. Lewis natürlich auch wirklich ein großartiger Verlierer gewesen
in
dieser bitteren Stunde. Da hat er sehr schnell reagiert oder ich weiß gar nicht, ob er reagiert hat. Ich glaube, das zeigt einfach dann auch seinen Charakter und dass er wirklich ein wahrer Champion ist. Wirklich sofort dann auch zu Max gegangen. Handshakes gab es zwischen den beiden. Auch der Papa von Lewis war ja da. Mit Jos gab es diese Umarmung. Also das waren großartige Gesten. Ne? Auch da nochmal, ich mag den Max sehr gerne. Aber auch nochmal zurückgedacht an das Podium in Saudi-Arabien, wo der Max direkt weggelaufen ist. Das nochmal so im Hinterkopf auch haben, muss man sagen, große Klasse. Lewis Hamilton, wie er da dann am Sonntag reagiert hat nach dem Rennen, das war schon Spitzenklasse.
Ja, gut, dass du das nochmal anfügst. Also richtig guter Punkt. Also muss man definitiv sagen. So, also wir sind gleich wieder da.
Ja, und wenn ihr auch mit dabei sein wollt und die Formel 1 gucken möchtet, dann ist das überhaupt kein Problem. Das geht nämlich ganz einfach via Stream mit dem Supersport-Jahresticket von Sky Ticket. Noch dazu das gesamte Motorsport-Angebot. Checkt mal die Website skyticket.de/F1-Podcast. F1-Podcast zusammengeschrieben. Der Link, der steht allerdings auch in den Shownotes. Da könnt ihr das ganz einfach anklicken. Und dann habt ihr die Möglichkeit, auf zwei Geräten gleichzeitig ganz easy ohne Receiver zu streamen. Also maximal flexibel in jeder Hinsicht. Schaut drauf auf die Website skyticket.de/F1-Podcast. Dort bekommt ihr alles erklärt, was es zu tun gilt, um mit dabei zu sein beim Supersport-Jahresticket von Sky Ticket.
Also, was sagen wir über die Deutschen? Saison 2021, Licht, Schatten, wer Licht?
Das ist eigentlich ziemlich klar, oder?
Ja. Also ich würde sagen Licht und Schatten bei Sebastian Vettel, weil diese Saison war ja echt so ein Auf und Ab. Es gab so ein paar Glanzmomente von ihm, aber es gab halt auch echt so ganz unterirdische Sachen. Und Mick, würde ich sagen, sehr, sehr viel Licht, wenig Schatten hat er gut gemacht für die erste Saison.
Gehe ich mit.
Ich auch. Ja. Sind wir uns einig,
ist doch ehrlich. Ja, also
vorweihnachtliche Harmonie.
Ja, die Prognose, weil wir da ja auch immer wieder gern gefragt werden danach, auch über unsere Instagram-Accounts. Die Prognose, ich denke, dass es bei Aston Martin nur nach vorne gehen kann, beziehungsweise muss. Die haben ja viel investiert und investieren weiterhin viel. Mit dem neuen Reglement erhoffen die sich, glaube ich, einiges. Und bei Haas, da ist man, glaube ich, schon sehr, sehr optimistisch, was man so hört.
Ja, denke ich auch. Bin jetzt halt gespannt, was das neue Reglement natürlich macht. Ist ja auch die Möglichkeit immer da, dass man sich da sehr vertut. Ich hoffe jetzt nicht, dass es eines dieser beiden Teams ist. Aber das ist mir jetzt gerade noch eingefallen, das muss ich jetzt noch sagen. Nicht absolutes Highlight, aber einer meiner Lieblingsmomente von diesem letzten Rennwochenende war mein letztes Interview in der Formel 1 mit Kimi Räikkönen. Das war wirklich gut. Das muss ich jetzt selber einfach mal so sagen, weil ich mich mal was getraut habe. Ich habe einfach zu ihm gesagt, erstmal vielen, vielen Dank für alles, was sie uns gegeben haben in den letzten Jahren auf der Strecke, und habe dann gesagt, weil es ihr letztes Interview mit uns ist, dürfen sie sagen, was sie wollen. Ja. Und dann sagt er, ja, dann würde ich eigentlich eher nichts sagen, machte so eine kurze Pause und erzählte dann aber so übers Rennen, war eigentlich so ganz nett. Und dann habe ich ihn noch gefragt, wie sehr er uns vermissen wird, und das war echt nett, was er dann gesagt hat, weil er dann meinte, ja, ich werde sehr, sehr viele sehr nette Leute hier in der Formel 1 vermissen, und bei euch Journalisten, das ist ja auch nichts Persönliches, ich mag euch wirklich, aber ich mag halt keine Interviews. Das war echt nett. Es war ein gutes Ding.
So ist er, der Kimi. Ja, ist Schluss, aber ich glaube, er war glücklich. Also ich habe ihn noch aus dem Paddock gehen sehen mit seinen zwei Kindern, mit seiner Frau, mit seinem Physiotherapeuten. Wirkten sehr, sehr entspannt, sehr freudig und mit sich im Reinen, glaube ich auch.
Glaube ich auch.
Ja, mein Eindruck auch, definitiv. Ganz witzig übrigens, habe ich am Sonntag auch schon gesagt, gibt wirklich ein ganz nettes Video von ihm auf der Seite von Alfa Romeo, wo er von seiner Kindheit an, irgendwie ist es so, drei Teile erzählt, wie seine Karriere verlaufen ist. Und auch da phänomenal, das alles in einer Tonlage. Das kann nur Kimi Räikkönen, das ist irre.
Hält er durch. Da bleibt er eisern. Ja, was können wir noch sagen? Ja, wir können sagen, dass uns der Ralf überrascht hat, Peter. Ne? Der kam nämlich zwischen den Rennen in Saudi-Arabien und Abu Dhabi, kam er an bei uns irgendwann und sagt so, ich habe was organisiert. Eine kleine Wüstentour. Die Sandra war ja da leider nicht da, weil die ja zwischenzeitlich mal nach Hause geflogen ist zur Familie.
Richtig.
War ganz wichtig. Sonst wäre sie natürlich auch mit dabei gewesen. Aber
Auf jeden Fall.
Kam der Ralf da an und dann meinte er, Jungs, ich habe was organisiert. So, und dann ging es raus. Der Timo war leider auch noch nicht da zu dem Zeitpunkt. Dann ging es in die Wüste.
Der war auch noch mal kurz zu Hause.
Ja, dann ging es in die Wüste.
Und dann ging es in die Wüste. Ja, haben eine kleine Wüstentouri-Tour gemacht, mit Kamelen unterwegs gewesen, uns Bauchtanz angeschaut und ein bisschen über die Dünen geknallt. Ja, war sehr witzig, muss man wirklich sagen. Hat großen Spaß gemacht, und ja, wenn man dann schon mal da ist, dann kann man sowas auch mal machen. Oftmals ist es ja wirklich nur zwischen Hotel und Strecke, das, was man sieht. Aber da hat Herr Ralf uns wieder mal, muss man ja fast schon sagen, überrascht.
Ja.
Ja, total nett von ihm. Super.
War echt lieb. Er hat gesagt, so Jungs, hier 14 Uhr Abfahrt und zack, zack. Er ist da ja doch, sag ich mal, sehr, sehr richtungsweisend, was das anbelangt.
Unser Leader.
Ja, und dann ging's los. Und wir dachten ja eigentlich, das wäre hier nur mal so ein bisschen im Sandkasten um die Strecke rum. Aber wir sind ja fast Richtung Oman gefahren, ja, irgendwie 120 Kilometer in Osten weg.
Ja, war schon eine kleine Reise.
Oh, aber ich war froh, ehrlich gesagt, als wir dann aus dem Jeep wieder ausgestiegen sind. Ne? Ich saß ja da ganz hinten, das war so ein Dreisitzer. Vorne der Ralf natürlich am Beifahrersitz. Dann dahinter saß du noch, und ich war ganz, ganz hinten. Und ich war froh, als dann rum war.
Ich auch.
Aber in der Haut von dem Fahrer würde ich übrigens auch nicht gern stecken wollen, weil neben dir der Ralf sitzt. Da hast du, glaube ich, Schweißausbruch.
Ich wollte gerade sagen, mich hat es gewundert, dass er sich auf den Beifahrersitz gesetzt hat und nicht einfach hier den armen Kerl da rausbuxiert und gesagt hat, so, Mister, jetzt fahre ich mal.
Nee, dem wurde es irgendwann auch zu bunt. Er hat gesagt, so, pass auf, jetzt ist gut, mit der durch die Dünen fahren. Jetzt fährst du auf der schnellsten Route zum nächsten Punkt der Tour. Reicht.
Aber zack, zack.
Alles klar. Aber
zack, zack, okay. Und dann wusste der Gute auch, dass die Stunde geschlagen hat und dass er los muss. Ja, aber wie gesagt, das war schon sehr amüsant. Und Kein Widerspruch, ja, ist aber auch besser so gewesen. Nein, alles gut. Ist ja auch mal alles mit einem zwinkernden Auge. Und ja, Kamel geritten, weiß ich gar nicht, muss ich überlegen, ob ich das überhaupt schon mal gemacht habe. War allerdings auch ganz schön,
Sascha, schon.
Ne? Das Aufsteigen und Absteigen ist ein bisschen. Du hast es schon mal gemacht?
Ja, nee, da war ich anderthalb Jahre, hat mir meine Mutter dann erzählt. Ich konnte mich jetzt nicht mehr so wirklich dran erinnern, um ehrlich zu sein, aber offensichtlich, sie hat mir dann sofort auch Bilder geschickt. Also es gibt Fotos davon, wie ich mit anderthalb Jahren auf so einem Kamel sitze, irgendwo.
Zeigen.
Ja, saß ich da zwischen den Höckern.
Sehr nett.
Ja, war lustig. Also ich fand, ja, es war ein rundum toller Tag, der uns da auch schön reingeführt hat in das Wochenende. Und was wir natürlich auch noch erzählen müssen, Peter, ich weiß gar nicht, ob wir es erzählen dürfen, aber
meine ramponierte Nase.
Ja, also Auch ja. Lustig, das war noch in Saudi-Arabien.
Das war natürlich, das habe ich mitgenommen. Das war noch in Saudi-Arabien, wo wir den einen Tag frei hatten am Montag. Und ich dachte, ach komm, ich springe jetzt mal direkt hier ganz locker und lässig von der Seite in den Pool. Hat aber unterschätzt, dass der wirklich nur 1,30 oder 1,40 tief war. Und bin schön mit der Nase, habe ich den Boden des Pools geknutscht. Da habe ich echt Glück gehabt, weil als ich hochkam, habe ich echt gedacht, die ist gebrochen. Aber ich bin nicht der beste Schwimmer, muss man auch mal an der Stelle sagen. Bin auch nicht der beste Kopfspringer. Also es war so ein halb verunglückter Kopfsprung.
Das war elegant.
Der war elegant, okay.
Also viele nennen dich Flipper seitdem. Ja.
Der Tobi ist unser Flipper.
Und bin dann so den Boden entlang geglitten mit meiner Nase, die ja auch nicht die kleinste ist. Da habe ich ein bisschen Glück gehabt.
Aua.
Sandra hat mich natürlich dann verarztet. Für den Freitag, glaube ich, war es. Da war es noch deutlich zu sehen. Danach wurde es dann besser. Die Kruste ist dann irgendwann weggegangen. Aber da habe ich mir ein kleines Malörchen.
Ein Souvenir aus Saudi-Arabien mitgenommen.
So habe ich mir ein schönes Souvenir mitgenommen, ja.
Ich bin froh, dass du dir die Nase nicht gebrochen hast.
Ja, definitiv.
Ja, na, das Beste war, ich stand ja schon im Wasser drin und habe ihn da so beobachtet, wie er dann da wieder auftaucht, und er hat sich nichts anmerken lassen. Nichts. Erst so nach einer halben Stunde hat er dann zu mir gesagt, sag mal, du, meine Nase, kann es sein, dass die ein bisschen krumm ist? Da habe ich gesagt, boah, ein bisschen rot ist sie. Krumm? Krumm ist sie nicht.
Ja, sehr krumm.
Unsere Anekdötchen, du, aus den letzten, was waren es, 12 Tage in der Arabien. Welt.
Aber sag mal, wenn er so auf die Saison zurückschaut, Sandra, was war so dein persönliches Highlight? 22 Rennen, die wir absolviert haben.
Boah, ehrlich gesagt ist es so schwer zu sagen, weil in dieser Saison so, so viel passiert ist. Und ich weiß dann auch immer gar nicht, rede ich jetzt über ein sportliches Highlight, rede ich über ein persönliches Highlight. Ich fand natürlich unsere Fahrradtour in Holland mega cool. Ich fand auch das Holland-Wochenende generell super. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, jetzt auch gerade dieses Finale und hinten raus, das hat mir einfach riesen Spaß gemacht, weil du eigentlich halt immer Themen hattest. Du wusstest immer, du hast was zu berichten, und mir hat dieses ganze Jahr einfach echt unfassbar gut gefallen, weil ich auch unser Team super fand. Wir hängen da ja auch viel aufeinander, und da ist es ja ganz, ganz wichtig, dass man sich da auch gut versteht, weil sonst wird die Stimmung irgendwann blöd. Und das fand ich einfach auch ein echtes Highlight, dass wir uns auch sehr, sehr schnell zu Beginn der Saison schon da so gefunden hatten und eigentlich... ihr seid einfach meine zweite kleine Familie.
Ach Gott, das hast du aber lieb gesagt. Ja, ich meine, gut, wenn man natürlich so viel Zeit miteinander verbringt, muss das ja auch funktionieren. Sonst ist es ja eine Qual für alle. Ja, also das ist so. Also deswegen finde ich, ist das auch toll, dass das bei uns so ist, auch mit den Experten, mit Timo und mit Ralf, ja, die da auch sich total einfügen in die Truppe. Und für all diejenigen übrigens, kleiner Tipp, kleiner Spoiler heißt's ja, für all diejenigen, die Saison nochmal erleben wollen. Es wird an Weihnachten einen Saisonrückblick geben. Formel 1 Saison 2021. Das Ganze dann auf Sky Sport F1 15.30 Uhr, wenn ich mich nicht alles täuscht. Also die Saison 2021 ist, glaube ich, so eine gute Stunde. Da sind nochmal die ganzen Highlights mit drin. Ich bedanke mich. Ja?
Freue ich mich drauf, wirklich. Wenn wir uns aber ganz kurz noch, wenn wir hier einmal jetzt in die Trickkiste schon greifen und meine Nasengeschichte rausholen, mein Highlight, es gibt ja so viele, Sandra hat völlig recht, mein Highlight ist übrigens das gewesen, dass es zu einer Fehlbuchung kam.
Oh ja.
Ich glaube, es war vor dem Rennen in Saudi-Arabien. Ralf hatte kein Zimmer, nur Timo hatte eins, als die beiden abends angekommen sind. Und sie mussten auf jeden Fall mussten sie am Ende das Zimmer teilen. Beim Timo dann haben beide genächtigt. Das fand ich so großartig, dieses lustige Bild, was der Ralf uns dann geschickt hat. Natürlich beide in einzelnen Betten und getrennt voneinander. Aber das ist mein persönliches Highlight. Die beiden, die sich ja auch wirklich so gut verstehen, was ja auch ein Geschenk ist, unsere beiden Experten Timo und Ralf, auch einmal zusammen genächtigt im Hotel in Saudi-Arabien.
Ach, es war mir ein Freudenfest mit euch. Wunderschön war's. Ich sag bis bald.
Sandra, tschüss. So, Sandra musste dringend weg, hat noch einen Termin. Peter und ich können noch ganz kurz noch ein bisschen reden. Also diese Familiensituation, sage ich jetzt mal, die wir haben, das ist natürlich schon auch für mich ein Highlight gewesen in diesem Jahr. Also ich wusste ja, dass das funktioniert, das schon, aber dass es so gut funktioniert, das konnte keiner wissen und erahnen. Wenn du mich nach den Saison-Highlights fragst, dann war das für mich Brasilien. weil, das hatte ich glaube ich schon mal in einem Podcast vorher erzählt, weil ich von Brasilien immer eine bisschen andere Meinung hatte. Ich war da gern zwar, aber ich hatte immer so ein bisschen Angst, ist jetzt auch übertrieben, aber ja, schon, ich war schon immer so ein bisschen in Hab-Acht-Stellung, was passiert, ja, wenn du da an diesen Favelas, an diesen Armenvierteln vorbeifährst, man kriegt ja doch viel mit, dass Leute überfallen werden und so. Ich fühlte mich da nie hundertprozentig sicher. Aber du, nachdem du da ja mal eine Zeit lang gelebt hast, hast mir liebe Freunde von dir vorgestellt, die habe ich kennenlernen dürfen und auch Sao Paulo mal von einer ganz anderen Seite. Ich war da in Vierteln, in die wäre ich sonst nie gegangen und nie hingekommen. Und jetzt abgesehen von dieser sensationellen sportlichen Saison, die wir hatten, war das mein ganz persönliches Highlight, diese zwei Tage in Sao Paulo mit dir.
Ja, und die Leute mochten dich aber auch, weil du eine Offenheit hast und ja, die das dann auch sehr geschätzt haben, dass du da so begeistert auch warst, hat man ja auch gemerkt. Ja, das fand ich auch sehr schön. Ja, haben wir jetzt auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, unsere Situation in der Truppe ist großartig. Das kann man vorher nicht planen, die Charaktere, dass die so gut zusammenpassen. Und wunderbar ist natürlich auch das Feedback, was wir kriegen. Auch an der Stelle mal ein Dankeschön an euch alle, ob das Reaktionen auf den Podcast sind oder was dann auch auf den sozialen Netzwerken passiert, Twitter, Instagram oder auch Facebook. Das ist schon großartig und trägt uns natürlich auch ein Stück weit, ne? Und macht uns allen Spaß. Und das beobachten wir ja auch, was da dann so passiert.
Ja, jeden Fall ist das ein tolles Jahr gewesen mit allen Highlights, die es da so gab. Und jetzt hoffen wir, dass das dann nächstes Jahr so weitergeht mit dem neuen Reglement, mit neuen Autos. Hoffentlich, dass die Deutschen besser performen und dass es vielleicht auch ein Team gibt. Das ist ja immer so, wenn es neue Regeln gibt und neues Reglement, das vielleicht die Sachen ein bisschen besser macht als andere. Und schön wäre es, wenn es nicht eins von den üblichen Teams wäre, sondern ein Team, das völlig überraschend da vorne mit reinfährt. Ich erinnere nur an Braun GP damals. Das wäre definitiv ein Fest. Wir wünschen euch tolle vorweihnachtliche Zeit. Ist ja nicht mehr lang. Wie gesagt, an Weihnachten gibt's das ein oder andere Highlight bei Sky Sport F1. Testfahrten sind ja dann auch schon relativ bald wieder im neuen Jahr. Bahrain kann man sich da schon mal leicht vormerken, dass dann irgendwie 10. bis 12. März ist, wenn mich nicht alles täuscht. Und dann haben wir ja noch die IndyCar-Serie, auch als kleines Weihnachtsgeschenk dann fürs kommende Jahr. Da geht's dann los, auch das kann man sich schon mal vormerken. Das ist der Sonntag, der 27. Februar. Da gibt's dann das allererste IndyCar-Rennen. Also das wird dann auch das erste Rennen sein, motorsporttechnisch, das bei Sky laufen wird. Also ich sag auch nochmal herzlichen Dank fürs Zuhören die ganze Zeit hier in unserem Podcast in diesem Jahr. Und ja, mal gucken, vielleicht gibt's ja noch das eine oder andere Bonbon, bis dann wieder losgeht mit Motorsport. Also bleibt gesund, frohe Weihnachten und alles Gute für euch und eure Lieben.
Ja, von meiner Seite auch nochmal ganz liebe Grüße. Habt eine tolle Zeit jetzt, eine schöne Vorweihnachtszeit. Guckt euch das nochmal alles an, was in der Formel 1 passiert ist. Auf skysport.de sind wir da ja auch für euch unterwegs. Sascha hat's gerade angesprochen, das Spezial, was kommt. Und dann hören wir uns wieder. Vielleicht passiert hier auch was bei Backstage Boxengasse noch, was unseren Podcast anbetrifft. Machen jetzt mal eine kleine Pause, schnaufen einmal durch, aber lasst uns euch natürlich dann auch wissen auf unseren Insta-Kanälen und wie gesagt auch bei skysport.de, wann wir dann wieder am Start sind. Also frohe Weihnachtszeit, guten Rutsch euch und bleibt gesund.
Ciao.
Tschüss.
Dies war eine Produktion der Podcast-Bande.